Hallo, hier sind die Babyboomer Stories. Normal mit Konstanze und mir. Heute nur mit mir, Stefan. Wir suchen Antworten auf die Fragen unserer Generation. Heute zum Beispiel die Frage: Werde ich mal so alt, wie ich mich jetzt schon fühle? Antworten darauf von Professor Klaus Rotermund. Er hat in Trier Psychologie und Philosophie studiert. Jetzt ist er selber Psychologieprofessor in Jena und Spezialist für Altersbilder, also unsere je eigene Vorstellung davon, wie alte Menschen so sind. Apropos Alter, biologisch ist Klaus Rotermund fast 60, aber zuerst habe ich immer gefragt, wie alt er sich denn gerade jetzt, hier und heute fühlt.
Ich würde sagen, das hängt davon ab, was ich gerade mache. Beim Sport fühle ich mich immer noch relativ fit, wie Mitte 40. In der Arbeit, wenn es um Liebe und Partnerschaft geht, vielleicht sogar noch jünger. Aber wenn es um Handynutzung geht, dann bin ich deutlich älter, als ich chronologisch bin.
Das haben Ihre Studien ja auch empirisch belegt. Wir fühlen uns je nach Thema und Tagesform unterschiedlich alt. Wie alt fühlen Sie sich eigentlich beim Thema Podcast?
Noch älter. Habe ich noch nie gemacht. Ist mein erster Podcast.
Ja, vielen Dank. Das ist ja auch Ehre für mich, dass ich zusammen mit Ihnen Ihre erste Podcast-Episode machen darf. Ich verrate jetzt mal, wir haben beide in Trier Psychologie studiert, aber nicht gleichzeitig. Ich war 5 Jahre vor Ihnen, ich bin halt auch 5 Jahre älter. Aber jetzt nehmen wir mal an, es gäbe ein Klassentreffen, wo wir zusammenkommen und jetzt kommen wir zum Kapitel: Altersbilder lassen sich auch ganz gut durch Sprache erkennen. Wenn ich dann zum Beispiel frage oder sage, du siehst aber gut aus für dein Alter, sagt das mehr über Sie oder über mich?
Ich glaube, es sagt was über uns beide. Zum einen sagt es natürlich was über Sie aus, weil es zeigt, dass Sie bestimmte Erwartungen haben, wie Leute in einem bestimmten Alter typischerweise aussehen. Und es sagt aber auch was über mich, weil ich ja von diesen Erwartungen offenbar abweiche, und zwar zum Positiven.
Und wenn ich Ihnen auf derselben Party verrate, du, ich bin neuerdings jetzt Rentner, das klingt ganz schön alt, oder?
Ja, das ist wirklich so. Die Rente oder der Renteneintritt, das ist, wenn man so will, die Sollbruchstelle schlechthin, wenn es um die Einteilung geht, ob jemand alt ist oder noch nicht alt. Und dabei wird irgendwie so getan, als würde an dem Tag, wo man Rentner wird, sich die Welt verändern und die Person plötzlich alt sein. Aber das entspricht natürlich überhaupt nicht der Selbstwahrnehmung. Es ist wie bei einem Geburtstag. Man feiert den und fühlt sich am nächsten Tag genauso. Aber es ist halt gesellschaftlich stark besetzt mit genau diesen Vorstellungen, dass man dann alt ist.
Ja, ich denke, auf Rente, Rentner kommen wir nochmal zu sprechen, aber ich will erstmal auf ein anderes Sprachbild, das was über das Altersbild aussagt, nämlich das schöne Wort Ruhestand, das ich persönlich hasse, weil Ruhestand kommt für mich gleich vorm Stillstand, klingt also nicht sehr gesund. Sehen Sie das auch so, dass da ein ganz spezifisches Altersbild drin hängt?
Auf jeden Fall, ja, das ist das Altersbild der Inaktivität. Vor allen Dingen erstmal natürlich die nicht mehr Teilnahme am Erwerbsleben. Aber auch sonst meint man, jetzt ist die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um sich auszuruhen. Auf jeden Fall stehen diese Aspekte im Vordergrund. Ich denke aber natürlich auch, dass das irgendwie ein Defizit ist, dass unsere Gesellschaft im Moment es noch nicht geschafft hat, diese Phase des Nacherwerbslebens mit sinnvollen, erfüllten Vorstellungen vom Altsein zu füllen. Es ist wie so ein Vakuum. Ja. Wir haben einfach keine Altersbilder dafür, die irgendwie attraktiv sind. Ich habe den Eindruck, das ist natürlich ein Anachronismus. Es ist noch geprägt durch frühere Zeiten, wo diese Zeit des Ruhestands eine sehr kurze war. Heute ist das anders. Da wird die Nacherwerbsphase zu einer der längsten Lebensabschnitte überhaupt. Wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich mal in Ruhestand gehen sollte, dann habe ich vielleicht noch 30 Jahre vor mir. Das ist eine unglaublich lange Zeit. Und wir haben nur stereotype Vorstellungen, was dann passiert. Entweder so ein luxuriöses Nichtstun, Urlaub machen, durch die Welt reisen. Das wird spätestens nach 3 Monaten langweilig. Aber dann habe ich immer noch 30 Jahre und weiß nicht, was ich machen soll. Oder wir denken an Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit, wobei das natürlich auch von den 30 Jahren nur ein winziger Zeitabschnitt ist. Und die ganzen anderen Jahre, da haben wir einfach noch keine Modelle, keine Vorbilder, die uns irgendwie anziehen könnten.
Ist ja eigentlich traurig, wenn wir so ein Verzichtsbild von Alter haben, also der alte, kranke Mensch, der sich nicht mehr richtig bewegen kann. Was ist denn Ihre Vorstellung von Rente oder Leben im sogenannten dritten Lebensalter? Haben Sie vielleicht sogar ein passenderes Wort dafür schon gefunden?
Für mich ist das eine Phase der Autonomie und des Wegfallens von externen Verpflichtungen. Und die ist eigentlich die Phase, wo man das Leben wirklich nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Und die sollte man auch nicht aufgeben, diese Vorstellung, finde ich. Also was im Moment in der Gesellschaft passiert, ist so ein Trend dahin, dass man einfach weiter so lebt wie vorher, dass man nicht alt wird, dass man jung bleibt. Aber da geht auch was verloren, nämlich das Spezifische, was man im Alter machen kann, dass man einfach mehr Freiheit hat, dass man ungebunden ist in dem, was man tut. Aber ein Wort jetzt, ein kerniger Begriff, der das auf den Punkt bringt, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
Ja, wäre ja vielleicht mal eine Idee für Diplomarbeit oder sowas. Aber zurück zu Altersbildern bei Menschen, die im Beruf sind. Da ist ja wichtig, was die Vorgesetzten oder Personalchefs für Bilder haben. Kann es sein, dass in Firmen immer noch so ein gewisser Jugendkult vorherrscht?
Also meistens denken die Vorgesetzten, der ist noch zu jung für den Job. Das dürfen wir auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Wenn es um Verantwortungspositionen geht, Einfluss, dann müssen die Jungen schon relativ lange warten, bis man ihnen das mal zutraut. Auch es ändert sich manchmal schon früher, je nachdem, um welchen Job es geht. Wenn man in der Werbebranche arbeitet und da geht es um Kreativität oder so ein Gespür für aktuelle dynamische Entwicklung in der Gesellschaft, dann ist man schon mit 35 draußen und ist zu alt dafür. Natürlich, ab 50 ist es dann, wenn es um anstrengende körperliche, handwerkliche Tätigkeiten geht, Bergbauarbeiter, Dachdecker, ist man dann zu alt. Als Fluglotse traut man auch nicht mehr Leuten, die dann irgendwie die 50 oder 60 passiert haben. Aber das ist ja auch zum Teil irgendwie nicht nur ein Altersbild. Das hat ja auch damit zu tun, dass sich Menschen wirklich verändern im Alter, dass sie andere Präferenzen haben, dass sie zum Beispiel nicht mehr so gerne mobil sind. Sie leben in einer anderen Familiensituation. Also ich glaube, da steckt schon ein Kernchen Wahrheit auch drin, dass ältere Mitarbeiter oder Angestellte andere Qualitäten, andere Vorlieben haben als jüngere.
Ja, zum Thema Alter in späten Jahren hat ja auch Professor Hasselhorn in der Episode über den richtigen Renteneintritt, das richtige Renteneintrittsalter was zu sagen. Aber jetzt zurück zu einem Altersbild, über das wir noch gar nicht geredet haben, nämlich das des weisen alten Mannes. Überwiegend sind es weise alte Männer, weise alte Frauen gibt's auch, aber abgebildet wird häufig der Mensch mit dem langen weißen Bart und der ist dann Philosoph oder gerne auch Prophet oder sonst was im christlichen Umfeld. Moses kenne ich nur mit Bart auf Bildern. Was will uns das denn sagen?
Oh, ich glaube, dass wir schon noch die starke Assoziation haben, dass Weisheit was mit Alter zu tun hat. Und das machen wir dann vielleicht auch an solchen äußeren Merkmalen wie weiße Bärte fest. Und vielleicht ist die Vorstellung auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Natürlich wird man nicht weise dadurch, dass man weiße Haare kriegt.
Klingt ein bisschen nach an den Barthaaren herbeigezogen.
Ja, das ist sehr an den Barthaaren herbeigezogen, genau. Aber ich würde schon denken, dass Alter eine Voraussetzung für Weisheit ist und dass man vielleicht dann auch von einer Person erwarten kann, dass sie sich selbst nicht mehr ganz so wichtig nimmt, dass sie vielleicht auch einen Blick hat für das große Ganze. Und von jüngeren Menschen erwarten wir eher mal, dass sie ehrgeizig sind, dass sie sich was aufbauen in ihrem Leben, dass sie Kompetenzen erwerben und sich entwickeln, dass sie noch lernbereit sind. Und im Alter, da erwarten wir dann schon, dass jemand sagt, Geld verdienen, das muss jetzt nicht mehr das Wichtigste in meinem Leben sein. andere Dinge sind noch wichtiger und dann kommt die Weisheit schon ins Spiel.
Aber jetzt haben wir ja neuerdings den Boomer und wenn der zum Beispiel ein Hoodie trägt, wird er ganz schnell zur Zielscheibe von Spott oder zieht sich den Vorwurf zu, das ist nicht altersgemäß. Altersgemäß, das ist so ein Vielzweckwort, oder?
Altersgemäß ist wirklich ein umfassender, komplexer Begriff. Das geht schon los, wenn man sich Gedanken macht, welche Verhaltensweisen sind in welchem Alter angemessen, was erwartet man da, wann soll man die Ausbildung abgeschlossen haben, wann soll man Familie gründen, Kinder kriegen, wann soll man von zu Hause ausziehen. Und mit 64, da denkt man natürlich an Übergänge ins Rentenalter, aber altersgemäß umfasst ja noch viel mehr, das umfasst die ganze Persönlichkeit. Welche Eigenschaften einer Person hält man für angemessen bei einer Person in einem bestimmten Alter? Und da würden wir von einem 64-Jährigen Gelassenheit erwarten, denke ich mal, ein bisschen Würde, Ruhe, ja, solche Dinge. Vielleicht auch kommen dann so Normen ins Spiel wie die Bereitschaft, Platz zu machen für die nächste Generation. Und da wird es natürlich wirklich normativ. Vielleicht schenken wir der Person dann auch zum Geburtstag ein Buch, was schon in größeren Lettern gedruckt ist, weil wir das altersgemäß finden. Oder wir erwarten bestimmte körperliche Leistungen nicht mehr von der Person. Ist halt ein kompliziertes Thema.
Ich hätte noch ein kompliziertes Thema. Wie erwirbt man denn so ein Altersbild, das eigene Altersbild im Laufe seines eigenen Lebens?
Der wichtigste Aspekt von Veränderung ist, dass die Altersbilder, die sich vorher nur auf andere bezogen haben, sich plötzlich auf mich selbst und mein eigenes Alter beziehen. Und diesen Übergang, den nennen wir Internalisierung. Und bei der Internalisierung passieren viele Dinge. Also man übernimmt auch negative Vorstellungen, die man vorher nur mit anderen alten Menschen in Verbindung gebracht hat, plötzlich für sich selbst. Das ist gefährlich, weil die dann schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden können. Aber es gibt auch den umgekehrten Weg. Man macht dann selbst Erfahrungen, die den Altersbildern widersprechen und projiziert dann diese positiven eigenen Erfahrungen in die eigenen Altersbilder. Dadurch werden die auch im Alter dann typischerweise etwas positiver, weil man auch positive eigene Erfahrungen plötzlich in die eigenen Altersbilder reinprojiziert.
Das ist sehr spannend. Also wenn ich das richtig verstanden habe, was ich als junger Mensch von alten Menschen und über alte Menschen denke, das denke ich irgendwann über mich selbst, wenn ich alt werde.
Ja, das ist genau diese Internalisierung oder das Embodiment von Altersstereotypen. Diese Altersbilder prägen die eigene Entwicklung. Wenn ich mir was Negatives vorstelle zu meinem eigenen Alter, dann sehe ich das auch in allem, was mir täglich passiert. Dann habe ich keine Motivation, mich vorzubereiten und Pläne zu schmieden. Und dann lande ich irgendwann unvorbereitet im hohen Alter. Und dann passiert natürlich auch genau das, was ich befürchtet habe. Also machen wir ein konkretes Beispiel. Eins meiner Lieblingsbeispiele, Sie gehen abends noch auf eine Party. Es wird spät, Sie trinken eine Menge. Am nächsten Morgen wachen Sie auf und haben Kopfschmerzen. Wenn Sie jung sind, dann sind die Kopfschmerzen der Beweis dafür, dass es ein toller Abend war. Wenn Sie alt sind, dann schließen Sie vielleicht, dass das nicht mehr das Richtige für Sie ist.
In welchem Alter beginnt denn dieses Altersbild lernen oder sich selbst aneignen?
Sehr früh. Also schon, man kann schon im Kindes- und Jugendalter diese Altersbilder nachweisen. Also zum einen merkt man das darüber, wie über alte Menschen gesprochen wird, wenn man das Wort alt lernt und das auch so ein Wort wie altern. Oder ja, wie alt jemand aussieht, dann gehört praktisch zum Spracherwerb schon auch so eine negative Konnotation mit dazu. In den Medien lernt man, wie alte Menschen dargestellt werden, mit welcher Brille die gesehen werden. Das nimmt man alles auf, ohne es zu merken und auch ohne sich zu wehren, weil das betrifft mich ja noch nicht. Es betrifft andere, die alt sind. Und da ist es nicht so schlimm, wenn diese Altersbilder negativ sind. Aber wenn man sie mal hat, da wird man sie nicht mehr los. Und dann
wird man sie nicht mehr los, sagen Sie, aber das wäre ja dramatisch. Widerspricht ja auch gewissen anderen Erkenntnissen. Plastizität, sagt man, gibt es bis ins hohe Alter. Also gibt es nicht doch Lernfähigkeit selbst für diese hartnäckig sich festsetzenden Bilder?
Natürlich, man kann jederzeit was ändern, man muss es sich nur glauben. Ja. Also sie können sich nicht einfach Überzeugungen aussuchen. Sie denken vielleicht, es wäre schön, wenn ich glauben würde, dass im Alter alles gut ist. Aber wenn diese Überzeugung sehr tief verwurzelt ist in ihren auch sonstigen Überzeugungen über sich und andere, dann ist es schwer, die zu ändern. Und dann ist es anstrengend. Und dann fällt ihnen auch vielleicht nicht das Richtige ein. Nicht irgendwas, was wirklich sie vom Gegenteil überzeugen könnte. Also sie müssen das schon mit eigenen Erfahrungen anreichern und Pläne schmieden und ja eine Vorstellung entwickeln, wie das Leben denn anders sein könnte.
Ist eigentlich erstaunlich. Also gibt es nicht verhaltenstherapeutische Maßnahmen, die Altersbilder quasi umsteuern könnten?
Noch nicht wirklich was Überzeugendes. Wir fangen jetzt an, experimentell Altersbilder zu verändern. Und was, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert ist, wenn man den Leuten die Aufgabe gibt, selbst Argumente zu generieren für ein bestimmtes positives Altersbild. Und wenn man ihnen quasi Informationen von anderen vor den Latz knallt, von außen, dann wehren die sich dagegen. Dann finden die das nicht überzeugend. Aber wenn sie selbst die Argumente gefunden haben, die dafür sprechen, dass es im Alter auch anders sein könnte, dann ist das für die Menschen überzeugend. Es ist wie, als wenn man in einem Debattierclub wäre und dann wird man der einen oder der anderen Position zugelost und muss diese Position vertreten.
Jetzt mal ganz konkret, wie stellen Sie sich denn Ihr eigenes Leben vor in, sagen wir jetzt nur mal 20 Jahren, dann sind Sie fast 80, Jahrgang 64, jetzt, was sehen Sie da vor dem inneren Auge?
Ach, ich weiß nicht, was dann sein wird. Vielleicht arbeite ich dann immer noch, weil die unsägliche Altersgrenze bis dahin längst gefallen ist. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass ich gute Freunde und Freundinnen haben werde, mit denen ich viel Zeit verbringen kann. Vielleicht auch Enkelkinder. Möglicherweise schreibe ich ein Buch. Ich hoffe, dass ich noch viel Klavier spielen kann, Fahrrad fahren, regelmäßig in die Oper gehen und ins Kino auch, immer wenn es das bis dahin überhaupt noch gibt. Vielleicht kann ich meiner Partnerin gute Tipps geben, wie sie ihre berufliche Karriere optimieren kann. Oder ich verbringe den Winter auf Teneriffa, aber vielleicht habe ich auch jeden Tag Rückenschmerzen und bemitleide mich selbst. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe positive Hoffnungen und Vorstellungen, aber ich habe auch Befürchtungen. Und vielleicht ist es der Mix, der am Ende am besten funktioniert.
Das ist ja auch sympathisch, dass Sie als Forscher nicht nur von Ergebnissen her denken, sondern auch von und mit Hoffnungen leben. Aber ich will jetzt doch auf ein Ergebnis Ihrer Forschung nochmal zurückkommen. Da hat sich doch gezeigt, dass die Erwartung über die Dauer des eigenen Lebens ziemliche Auswirkungen hat.
Ja, das hat massive Auswirkungen, weil das ist die Zeitperspektive, der Zeithorizont, den man sich noch gibt. Und wenn diese Zeitperspektive geringer wird, dann sind bestimmte Projekte nicht mehr möglich. Also insbesondere langfristig angelegte Projekte. Und dann fällt eine wichtige Sinnquelle des Lebens weg mit einer sich verringernden Zeitperspektive. Aber das ist natürlich auch nicht das Ende des Lebens und auch nicht das Ende des guten Lebens, weil man dann vielleicht auch sich auf Dinge konzentriert, die den eigenen Lebenshorizont überschreiten. Ja, weil man sich dann auf transzendente Sachen besinnt, auf die Enkelkinder, auf das, was sozusagen die Menschheit als Ganze betrifft, da wird man dann offen für. Das ist dann eine neue Sinnquelle, die quasi das ausgleicht, was mir selbst in meinem Leben dann nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, ich glaube, dass das Wichtigste ist nicht so sehr, wie lange ich glaube, dass ich noch leben werde, sondern wie lange ich leben möchte. Also da gibt es auch große Unterschiede, dass für manche Leute eine lange Lebensperspektive eine Qual ist, ja, weil sie denken, ich gehöre nicht mehr dazu, ich habe niemanden mehr, mit dem ich mich austauschen kann, ich fühle mich einsam und isoliert und vergessen und das Leben zieht an mir vorbei und ich kann damit nichts mehr anfangen, aber ich werde es noch ewig lange anschauen müssen, ohne dass es mir noch irgendwie was bedeutet oder es bedrückt mich. Und das ist natürlich eine sehr, sehr negative Perspektive. Ja, also es geht nicht nur darum, möglichst lange zu leben, sondern auch leben zu wollen.
Also bisher haben wir sehr individuell auf Alter geguckt, also was der Einzelne, was ich von meinem eigenen Alter halte oder wünsche. Aber jetzt gibt es ja auch, ja, wie soll man sagen, so gesellschaftliche Bilder von Alter. Wie wirken die?
Also insbesondere diese normativen Erwartungen an alte Menschen oder an mich als alten Menschen, die prägen mich sehr. Also wir sehen, dass zum Beispiel diese Vorstellung, ich sollte als alter Mensch anderen nicht zur Last fallen, das ist eine Vorstellung, die wird von ganz vielen älteren Menschen geteilt. Und das ist quasi das Spiegelbild dessen, was andere von älteren Menschen erwarten, nämlich Platz zu machen, bescheiden zu sein, sich zurückzuziehen und anderen nicht auf der Tasche zu liegen. Also ich glaube, da gibt es eine ganz enge Kopplung zwischen gesellschaftlichen Vorstellungen und dann auch den persönlichen Vorstellungen, die sich die Leute zu eigen machen.
Jetzt haben wir logischerweise mit dem Blick auf die deutsche Gesellschaft gesprochen die ganze Zeit, aber Alter ist ja sicherlich auch kulturell geprägt. In anderen Teilen der Welt schaut man anders aufs Alter. Das war ja auch Teil Ihrer Studie, das haben Sie ja mit internationalen Partnern gemacht.
Ja, es gibt da Unterschiede auf jeden Fall. Man hat lange geglaubt, dass in den östlichen Kulturen das Alter einen höheren Stellenwert hat, dass man da irgendwie insbesondere von Familienangehörigen sehr viel Respekt dann erwartet oder erwarten kann als älterer Mensch. Das hat sich in den empirischen Studien im Moment nicht so bestätigen können. Es ist, glaube ich, eher so, dass dieser demografische Wandel auch diese Länder jetzt sehr hart trifft. Und es da eher Generationenkonflikte gibt. Aber natürlich gibt es Unterschiede. In Amerika ist es zum Beispiel so, da gibt es die sogenannte Busy Ethics. Also das Einzige, was dem Leben Sinn verleiht, ist aktives Engagement, möglichst auch noch mit einer ökonomischen Komponente. Und sobald das nicht mehr gegeben ist, ist das Leben sinnlos. Das heißt, in Amerika versuchen die Leute auch im Alter vorzugaukeln, sich selbst und anderen, dass sie immer noch aktiv sind, dass sie immer noch einen Beitrag leisten, dass sie immer noch beschäftigt sind. Und diese Vorstellung ist in anderen Ländern nicht so ausgeprägt. Da hat man eher die Vorstellung von einem ruhigen Leben im Alter. Und das findet man sogar als positive Vorstellung, ne? Wo man sich auf Familie konzentriert und so. Also da gibt es große kulturelle Unterschiede, aber dann auch innerhalb der Kulturen nochmal subkulturelle Unterschiede.
Kann es denn sein, dass wir in Deutschland gerade zwei Altersbilder haben, die aufeinandertreffen, dass sich da was ändert? Nämlich das eine, ey Alter, lang genug gearbeitet, reicht jetzt, mach doch mal Platz für die Jungen. Und das andere, bleib doch bitte noch im Job. Es gibt doch gar nicht so viel Junge, die nachkommen.
Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch politisch gewollt, dass sich das Bild des Alters in diese Richtung verschiebt, dass man noch so lange wie möglich aktiv sein soll und einen Beitrag leisten soll. Ich fände es gut, wenn das als Option angeboten würde. Ist auch für die Gesellschaft gut, wenn man die Möglichkeit hat, sich so lange zu engagieren und beizutragen, wie man möchte. Aber diese Aktivierungsnorm ist mehr als ein Angebot. Das ist quasi eine Zwangsverpflichtung. Und damit fremdle ich auch ein bisschen, weil ich denke, das muss die Entscheidung einzelner Menschen bleiben. Und was mich auch stört, ist dieser Fokus auf Gesundheit und Fitness, also möglichst lange leben, möglichst gesund bleiben und fit bleiben. Und man blendet dabei die Frage nach der Qualität im Alter, des Lebens im Alter, die blendet man völlig aus. Also natürlich sind Gesundheit und Fitness eine wichtige Voraussetzung für Lebensqualität im Alter. Aber definitiv keine Garantie dafür, dass man dann auch weiß, was man mit dieser Zeit anfangen soll. Dann ist man noch 50 Jahre gesund und langweilt sich dann zu Tode. Das ist einfach eine Engführung, die schade ist. Und meines Erachtens, da fehlt da einfach der entscheidende Punkt, dass man sich qualitativ Gedanken macht, wie man diese Zeit im hohen Alter zubringen soll.
Also vorbereiten auf die Rente, wann und wie?
Ich würde denken, so früh wie möglich. Weil man kann nicht erst mit 67 oder mit 70 anfangen, einen Freundeskreis sich aufzubauen oder ein Hobby zu entwickeln oder Interessen zu entwickeln, wenn man das nicht vorher schon angelegt hat und sich auch überlegt hat, welche Dinge sind auch geeignet, im höheren Lebensalter weiterverfolgt zu werden, dann ist es auch mit 70 oder 75 zu spät. Ja, bei der Gesundheit kann man es natürlich am deutlichsten machen. Wer sein ganzes Leben Gesundheitsrisiken eingegangen ist, der wird mit 70 das Rad nicht mehr zurückdrehen können.
Ja, ich kann da mein eigenes Erleben schildern. Als ich begonnen habe, mich mit Rente oder dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben zu beschäftigen, da ist mir klar geworden, ich habe so ein Viertel oder eher ein Drittel meines Lebens mit Vorbereitung auf Arbeit verbracht, aber für die Zeit nach der Arbeit bin ich gar nicht vorbereitet. Da fühlte ich mich eigentlich ziemlich alleine gelassen.
Also ich teile das. Ich teile das sehr mit Ihnen. Ich habe den Eindruck, es gibt von der Gesellschaft so gut wie gar keine Vorbilder, keine Angebote, nichts, womit man sich auseinandersetzen kann. Wenn ich ein junger Mensch bin, dann kriege ich jeden Tag irgendwie ein neues Angebot, wie welchen Beruf ich ergreifen soll, wie ich mein Leben leben könnte. Das Alter ist da noch nicht entdeckt worden. Das sind es dann hauptsächlich eigene Erfahrungen, die mich ansprechen oder die mich in mir in was in Bewegung setzen. Ich war auf einer Konferenz in San Francisco, bin da mit dem Fahrrad rumgefahren und habe in so einem kleinen Dörfchen eine Gruppe älterer Männer gesehen, die da angefangen haben, Musik zu machen. Dann habe ich gedacht, das ist es. Das will ich auch. Ja. Aber niemand hat mir vorher gesagt, mach dir Gedanken darüber, das ist eine Option. Da fehlen Rollenbilder, auch wie man im Alter wohnen soll, wie man soziale Kontakte pflegen kann im Alter. Ich kriege keinerlei Informationen darüber in den Medien. Da gibt es keine gesellschaftliche Diskussion, da gibt es keine Angebote, da gibt es keine Modelle. Das ist was, wo ich denke, da müssen viel mehr Informationen auf den Tisch. Da muss ein realistisches, breites Angebot an Optionen präsentiert werden. Und solange das nicht passiert, lässt man die Leute einfach alleine alt werden.
Also bei aller Bescheidenheit, aber das ist ja auch ein Anspruch, sage ich mal, dieses Podcasts, dass wir als Babyboomer uns bewusster werden, klarer werden, erfahren, welche Angebote es gibt und was wie wirkt. Und ja, um jetzt den Kreis langsam zu schließen, unser Thema war und ist Altersbilder, die haben eine im positiven Sinne auch lebensverlängerte Maßnahme. Das kann man so sagen, ne?
Aber die Daten gibt es. Also Leute, die mit 50 positivere Altersbilder haben, die werden im Schnitt 10 Jahre älter als Leute, die im gleichen Alter negative Altersbilder haben. Und da hat man schon alles rausgerechnet. Gesundheitsunterschiede, Fitnessunterschiede und so weiter. Also das ist wirklich ein zusätzlicher Effekt, der nur auf die Altersbilder zurückgeht.
Also zum Schluss, zur Ausgangsfrage, werde ich mal so alt, wie ich mich heute schon fühle? Ihre Antwort kurz zusammengefasst?
Ja, die Antwort lautet einfach ja, denn unser Alterserleben prägt das tatsächliche Alter.
Na, das ist eindeutig. Und jetzt abschließende Frage. Ihr Tipp, ab heute umsetzbar, was Menschen unserer Generation tun können, tun sollten, um möglichst viel von diesem Alter in Retirement-Life-Balance zu erleben?
Jetzt schon gute soziale Kontakte und Interessen aufbauen, die ein ganzes Leben lang halten können. Alleine schafft man es nicht.
Wow, alleine schafft man es nicht. Das war eindrücklich. Danke, Herr Rotermund, Professor Klaus Rotermund, Uni Jena, fürs Teilen Ihrer Einsichten, Ihrer Forschungsergebnisse über unser aller Älterwerden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Die Studie von Professor Rotermund, Zukunft Altern, aus der wir hier einiges gehört haben, in den Shownotes. Danke euch für eure Themen-Tipps unter info@babyboomer-stories.de. Wir hören uns wieder in einer Woche.